Die Big Show 518 geht in die letzte Kurve und das ist wie immer der Tennissport. Zum einen mit Paul Häuser von Sky. Grüß dich, Paul.
Ja, servus, grüß euch.
Servus und wir sagen auch Servus zu Marcel Meiner, der natürlich die letzten Tage nur Moin Moin gehört hat, weil er in Hamburg am Start war, wie immer höchst produktiv. Grüß dich, Marcel.
So ist es, Moin allerseits.
Ich wollte eigentlich auch auf den HSV und auf Werder Bremen zu sprechen kommen, weil ihr da beide gewisse Affinitäten habt, aber lasst uns bitte doch beim Tennis bleiben. Marcel, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, es gibt diesen Tennis-Freak, der heißt Oleg S. Und Oleg S., der unter Anna K. Forever tweetet, der weiß wirklich alles und der hat auch zu allem eine Meinung. Und der hat vor ein paar Tagen wegen Hamburg gesagt, naja, man müsste sich in Hamburg Gedanken machen über den Termin, weil ein Finale Filip Krajinovic gegen Pablo Carreño Busta schwierig ist für ein 500er Turnier. Ich fand das jetzt gar nicht so, weil ich fand, das war noch die beste Möglichkeit, nachdem Tsitsipas ausgeschieden ist. Aber wie fällt denn deine Bewertung dieser, es waren ja zwei Hamburg-Wochen aus?
Also erstmal ist das natürlich eine verdammt neue.
Und ja, ich weiß schon, ja, es ist nicht kreativ. Es ist nicht kreativ und neu.
Das passiert natürlich an 365 Tagen im Jahr und das wird auch weiterhin passieren. Das ist ja gar keine Frage, dass es was Besseres gibt, als in diesem Sandwich von Wimbledon und Olympia ein Turnier auszurichten. Aber für die Verhältnisse muss ich wirklich sagen, dass das richtig gut funktioniert hat. Dass es nicht einfach werden würde, ein Damenturnier in der zweiten Woche in Wimbledon auf Anhieb zu etablieren, war allen vorher klar. Da war es dann noch ein Glücksfall, dass zwei Deutsche im Halbfinale standen, Andrea Petkovic im Finale. So konnte man das dann medial tatsächlich noch wirklich einigermaßen vernünftig transportieren. In Hamburg ist es natürlich schwer. Und da muss man dann auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, wenn man mit dieser Meldeliste irgendwo über den Jungfernstieg geht und fragt, wen kennen Sie denn davon, da gucken dich die Leute fragend an. Das ist halt im Damentennis momentan das Problem, dass du keine großen Gesichter hast, abgesehen von Angelique Kerber, auch nicht im deutschen Tennis. Und da muss man so gut es geht in der Nische arbeiten. Mhm. Das war in diesem Jahr noch schwieriger als sonst, wenn man dann erst 2,5 Wochen vor dem Turnier mit dem Kartenvorverkauf beginnen kann, dann hindert das natürlich zusätzlich. Also für das Damenturnier waren die Umstände wirklich, wirklich kompliziert und dafür sind alle wirklich zufrieden gewesen mit dem, was am Ende dabei herausgekommen ist. Vor allen Dingen die Partner, auch die Stadt Hamburg, und das ist ja wesentlich, um das dann auch ins nächste Jahr zu tragen und möglicherweise dann ein Combined Event auszurichten zusammen mit den Herren. Das ist ja das ganz große Ziel. Und bei den Herren muss ich wirklich sagen, am Ende das Bestmögliche herausgeholt. Wenn man dann abzieht, dass Tsitsipas im Viertelfinale verloren hat in einer Partie, ja, das war irgendwie eine Mischung aus dann irgendwie nicht mehr wollen bei Tsitsipas. Da hat mich einiges an die erste Runde in Wimbledon erinnert und einem bärenstarken Filip Krajinovic, der sich das Finale absolut verdient hat. Dazu fantastisches Tenniswetter, ein Hamburger Publikum, das mal wieder gezeigt hat, dass sie nicht nur wegen der großen Namen kommen, sondern dass sie einfach kommen, weil es sich gehört, diesem Turnier die Ehre zu erweisen und dabei zu sein und die Atmosphäre zu genießen. Das war prima, die Zahlen waren gut, das Niveau war ebenfalls gut und insofern, glaube ich, hat man da das Beste rausgeholt, was möglich war.
Ja, also zu Tsitsipas möchte ich schon noch ein Wort verlieren, Paul, weil ich höchst irritiert war. Diese ständige Maulerei und dann war er, glaube ich, 8,5 Minuten am Klo zwischen dem zweiten und dem dritten Satz. Aber ich glaube, und das, ich habe diesen Bezug gar nicht hergestellt, so wie Marcel gerade zurück zu Wimbledon, wo er gegen Francis Tiafoe ja auch im Grunde genommen das Spiel nicht ernst genommen hat oder zumindest nichts riskiert hat. Hältst du es für vorstellbar, Paul, und das ist meine These, dass diese Finalniederlage nach 2-0 Satzführung, dass an der noch echt länger zu knabbern haben wird? Wir sprechen gleich über Olympia, da ist ja gegen Kohlschreiber ausgelost worden, aber das in Hamburg hat mir null gefallen von Tsitsipas, auch wenn er in der ersten Runde oder in seinem ersten Match gegen Köpfer gewonnen hat.
Ja, ich glaube, die Niederlage von den French Open, dass die schon tatsächlich noch ein bisschen nachwirkt. Das war einfach, ja, das war heftig. Zwei Sätze so überragend gespielt, war der klar bessere und dann eigentlich dann am Ende doch keine Chance gehabt, das Ding zu gewinnen. Das war brutal für ihn. Und ja, das Marcel hat es, glaube ich, auch kommentiert gegen Francis Tiafoe, dass die erste Runde, das war dann schon für jemanden, der bis zu den French Open ja die Nummer 1 im Race auch war, Also da ist jetzt dann Djokovic dann vorbeigezogen natürlich, aber für den ist das dann schon ein krasser Dämpfer, jetzt nochmal zusätzlich dann bei Wimbledon in der ersten Runde so chancenlos rauszugehen. Das wirkt alles noch ein bisschen nach und natürlich ist es dann auch irgendwie kein stimmiger Kalender. Jetzt hat er Hamburg gespielt, also nochmal zurückgekehrt auf den Sand, jetzt geht's zu Olympia. Aber das war bei Tsitsipas in der Vergangenheit schon häufig so, dass der viel gespielt hat. Das ist der Plan, den er da mit seinem Vater anscheinend verfolgt. Ich fand es besonders spannend eigentlich, die Diskussion, die er dann aufgemacht hat zum Coaching. Das war, ja, das habe ich, ja, ich finde das, wenn ein Spieler mit seinem Status das aufmacht, ich habe manchmal das Gefühl bei Tsitsipas, dass er so ein bisschen, ist in seinem eigenen Kosmos, aber das Thema an sich finde ich jetzt wieder gut, weil es könnte in die richtige Richtung gehen. Was müssen wir machen, um Tennis für TV und für die Zukunft noch besser aufzustellen, noch attraktiver zu machen? Und On-Call-Coaching finde ich da eine tolle Sache. Ich finde das ja klasse. Der Auftritt in Hamburg, ja, sei ihm zugestanden, dass es da jetzt auch mal, er ist ja dann länger geblieben und hat ja dort noch intensiv trainiert bis Sonntag. Marcel kann da mehr dazu sagen.
Das ist das eine. Ja, Marcel, bitte. Ja, Marcel, bitte.
Jens, du gerade gerne erst.
Nein, ich wollte nur noch das Coaching-Thema. Also, und dann gleich die Frage an dich, Marcel. Wenn ich mir Djokovic, Nadal, Federer anschaue, Zverev vielleicht, ist vielleicht eine Ausnahme, wenn der Papa reinkommt, aber Djokovic und Nadal, die sagen doch schleichtig, wenn sich Carlos Moya oder Marian Weider oder Goran Ivanisevic auf den Weg aufmachen, die würden gar nicht auf die Idee kommen. Also ich sehe da die Notwendigkeit überhaupt nicht und ich glaube auch nicht, dass Tsitsipas gemeint hat, Marcel, dass die Leute auf den Platz kommen, sondern ich glaube, was Tsitsipas gerne möchte, ist, dass der Vater halt da in der Box sitzt und ihm dann sagt, ja, du stehst beim Aufschlag zu weit vorne, zum Beispiel. Das glaube ich, was er meint. Ich kann mich natürlich auch täuschen.
Ich glaube auch, dass er eher in die Richtung unterwegs ist. Ich weiß nicht unbedingt, warum er das Fass gerade jetzt aufmacht. Das erschließt sich mir vom Zeitpunkt gerade nicht. Grundsätzlich kann man drüber diskutieren, wenn man es dann auch angleichen will von ATP und WTA Tour. Also, dass man dort ähnliche Gesetzmäßigkeiten hat. Die hat man allerdings schon bei den Grand Slam Turnieren nicht. Also, das ist, glaube ich, eine Geschichte, die uns noch so ein bisschen länger beschäftigen wird. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, auf welcher Seite ich da bin. Ich glaube, bei allen zu erlauben, dass die tatsächlich auf den Platz kommen, weiß ich nicht, Unterhaltung ja, aber auf der anderen Seite sind die halt alle da, um alleine dieses Spiel zu spielen. Diese Reinruferei von außen, gut, das wirst du sowieso nie komplett abstellen können. Insofern kannst du auch durchaus sagen, okay, das erlauben wir. Aber für mich ist das Thema jetzt eigentlich gar nicht so groß. Ich weiß nicht, warum er das gerade jetzt aufmacht. Er hat aus meiner Sicht deutlich mehr mit sich selber zu tun, dass er wieder zusammen Spiel findet. Mir hat das auch gar nicht gefallen, so wie Jens das gesagt hat. Auch die Art und Weise fand ich schwierig. Ein so ein Ausrutscher sei ihm vielleicht mal zugestanden, aber häufiger sollte er das in der Art und Weise nicht machen und ist dann gut beraten, wieder zu sich zu finden. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt die nächsten Wochen hin zu den US Open bei ihm entwickeln wird. Cody ist auch voller Selbstvertrauen, hat wirklich gut gespielt in Hamburg. Also über den wird er nicht einfach so drüber fahren können, denke ich.
Ja, und damit sind wir schon mitten bei Olympia. Also nur nicht falsch verstehen, ich bin Team Tsitsipas. Ich mag den wirklich gerne. Ich schaue dem sehr gern beim Tennis zu, aber vielleicht gerade deshalb war ich echt irritiert, wie er sich da in Hamburg benommen hat. Auch mit der Zeitüberschreitung, die er provoziert hat dann auch. Das ist einfach, das ist, weißt du, wenn das ein 17-Jähriger macht, wenn das ein Alcaraz machen würde oder ein Musetti, 17, 18 Jahre, und die machen es aber nicht, aber dann sage ich, okay. Aber jemand wie Tsitsipas, der jetzt schon so lange auf der Tour ist, der die ATP-WM, die Finals gewonnen hat, vor eineinhalb Jahren, hat mich irritiert.
Ja. Ja, ich würde ihn gerne noch kurz in Schutz nehmen. Also,
ja, nehmen bitte in Schutz.
Ja, also ich glaube jetzt dort, die Zeitüberschreitung, das ist ein Dauerthema auch bei Tsitsipas und er kriegt ja eigentlich fast, also ständig kriegt er, eigentlich kriegt das Warning ja der Apostolos, der Papa, wegen Coaching. Also deswegen glaube ich, kam es jetzt in Hamburg nochmal auf. Da hat er dann natürlich auch die Zeit gehabt, nach seinem Aus ein bisschen zu reflektieren und da bei Twitter ein bisschen loszulegen. Und dann, du sagst, er ist jetzt schon so lange auf der Tour dabei, das stimmt. Trotzdem, der Typ ist 22. Wird jetzt 12. August, wird er 23. Aber deswegen, ich glaube, du musst ihm diese Täler, muss man bei ihm, ja, muss man mit einrechnen, muss man ihm zugestehen. Und danach gibt es wieder ein neues Plateau, das er erreichen wird, was er gezeigt hat, was er für eine Sampler-Saison gespielt hat. Kann mich erinnern, dieses Hammer-Finale Barcelona gegen Nadal, Matchball gehabt, Monte Carlo gewonnen, dann diese fantastischen French Open. Also da kann er schon richtig viel auf die Habenseite packen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das kann auch echt, es kann eine ganz schwierige Hartplatz-Saison für ihn jetzt werden. Müssen wir jetzt uns anschauen. Aber insgesamt bin ich von Tsitsipas total überzeugt und glaube auch. Und vielleicht macht er sich da auch den Gedanken, wie kann Tennis nach Djokovic, nach Nadal und Federer sich attraktiver aufstellen und On-Court-Coaching. Ich finde, das ist ja irgendwo, natürlich, du stehst alleine, aber genau das, sagen viele Traditionalisten, macht das aus, dass
Ja.
die alleine dieses Spiel drehen. Ich bin anderer Meinung. Ich sage, lass den Einfluss zu. Es ist eine neue Komponente und wenn dadurch das Spiel eine andere Wendung dann nimmt, gut, dann ist es so. Aber es ist am Ende spielen trotzdem die zwei gegeneinander und diese taktischen Einflüsse, ich finde das sehr reizvoll. Ich finde das Coaching, dann ist dieser Teamgedanke auch gestärkt. Und natürlich könnte man jetzt argumentieren, da hat dann Tsitsipas mit Muratoglu, mit Apostolos und wen er alles noch dabei hat, er hat natürlich einen Top-5-Spieler einen riesen Vorteil
Gegen Norbert
gegen
Gombosch.
einen,
Ja, Norbert
ja,
Gombosch, ja, zum Beispiel, weil ich ihn gerade sehe hier.
natürlich,
Ja.
natürlich, aber gut. Letztendlich muss er trotzdem den Gombosch dann noch besiegen, ja.
Wir gehen eins weiter, Marcel, zu Olympia. Die Auslosung Donnerstag in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist sie geschehen. Und eigentlich für Alexander Zverev sieht es, wie ich finde, sehr, sehr gut aus. Beginnt gegen Jensun Liu. Ja, den wird er schlagen, selbstverständlich. Danach gegen, okay, Galan oder Safa, die wird er auch schlagen. Ja, dann gesetzter Sonego, möglicherweise gegen Hurkacz, aber der muss auch erstmal so weit kommen. Aber, und das ist die große Hoffnung von Alexander Zverev, wenn er Gold gewinnen möchte, dass vielleicht nicht er Novak Djokovic erledigt, sondern Jan-Lennard Struff in der zweiten Runde. Wie viel Geld wollen wir gemeinsam auf diese Möglichkeit setzen, Marcel?
Also ich wünsche Struffi alles Gute. Das Auslosungspech, das den verfolgt, ist wirklich
Wahnsinn, ja.
unglaublich. Also in diesem Jahr wieder ganz besonders, aber das zieht sich ja durch die letzten Jahre schon durch. Struffi kann immer mal einen raus und einen weghauen, aber Djokovic in dieser Form auf diesem relativ zügigen Belag dann auch in Tokio. Wenn sich Struffi in den Rausch serviert, alles gut. Aber er hat zuletzt dieses Niveau, um gegen die ganz Großen tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum im Match bestehen zu können, nicht gebracht. Und deswegen glaube ich, sind die Chancen sehr übersichtlich, wie für alle anderen Deutschen, abseits von Alexander Zverev, die Auslosung wirklich mega tough ist. Und ja, da wird sich in der Tat relativ schnell der Fokus auf Sascha verlagern, auch weil die Ladies es auch verdammt hart erwischt haben.
Es sind einige Spitzenspiele dabei. Also nur Philipp Kohlschreiber wurde angesprochen gegen Stefanos Tsitsipas. Jan-Lennard Struff kann die erste Runde selbstverständlich gewinnen gegen Thiago Monteiro, der ja eher vom Sand kommt. Und Dominik Köpfer spielt gegen Facundo Bagnis. Das kann er auch gewinnen, aber dann wäre zweite Runde. Ja, entweder der zweifache Goldmedaillengewinner Paul Andy Murray oder Felix Auger-Aliassime. Es gibt ein paar richtige Leckerlis. Ich weiß nicht, inwieweit du das schon angeschaut hast. Ich gebe dir mal drei. Paul, du sagst mir, welches dir am besten gefällt. Mir gefällt sehr gut Daniil Medvedev gegen Alexander Bublik. Das ist schon mal,
Oh
das ist, glaube ich,
ja,
ganz groß.
großartig.
Dann haben wir eben
Ja.
Felix gegen Andy Murray und aber auch, und das ist vielleicht auch was Spannendes, weil es möglicherweise auch Djokovic im Viertelfinale betreffen könnte, Andrei Rublev gegen Kenny Shikori. Also die Auslosung verspricht, macht mir jetzt dann doch Lust auf dieses Turnier, auf das ich gar nicht so viel Lust hatte.
Geht mir genauso. Und ja, ich habe Rublev besonders auf dem Zettel. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass der auf Hardcourt jetzt hängt natürlich ganz viel von diesem Platz ab. Das soll ja relativ zügig sein da, ne? In Tokio. Gerne widersprechen, wenn es nicht so ist. Aber wenn das jetzt ein schneller Hardcourt ist, dann ist natürlich erste Runde gegen Nishikori, der wahrscheinlich auch schon länger dort ist und sich auf die Bedingungen eingestellt hat. Da könnte Rublev natürlich stolpern. Das kann passieren. Aber ansonsten sehe ich eigentlich vor allem Rublev als denjenigen, der Djokovic vor allem challenged. Und der vielleicht gegen Djokovic was ausrichten kann in zwei Gewinnsätzen. Aber ja, wenn ich jetzt die Top-Gesetzen anschaue, dann könnten das natürlich auch tolle Halbfinals werden. Medvedev gegen Tsitsipas und Zverev gegen Djokovic hätte auch was. Bei Zverev bin ich gespannt da im Bracket bei Zverev auf Aslan Karatsev. Schneller, ja. Hardcourt könnte auch für den richtig gut laufen. Also
Karatsev hat sich selbst ein bisschen eingefangen, finde ich. Der waren die letzten Wochen, vielleicht hat er auch zu viel gespielt, vielleicht ist er es nicht gewohnt, dass er so viel spielt, aber da waren die letzten Wochen jetzt nicht ganz so prickelnd.
Ja, und ansonsten, klar, es ist natürlich Djokovic der haushohe Favorit, aber ja, gut, am Ende muss er dann auch erstmal Zverev vielleicht oder im Finale einen Medvedev schlagen. Mal schauen.
Eine Sache noch zu den Frauen. Marcel, wir haben Martin Konrad jetzt davor zum österreichischen Fußball zu Gast gehabt und Martin hat eben gemeint, na, natürlich ist es toll, dass die Zuschauer zurückkommen, aber gerade für junge Spieler war es vielleicht gar nicht schlecht, dass die Fehler machen durften, ohne dass sie dann gleich von der Tribüne angepöbelt wurden. Jetzt ist Naomi Osaka keine junge Spielerin mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass Osaka vielleicht ein kleines bisschen froh ist, dass sie nicht diesen immensen Druck dann auch noch hat, sie ist eh Hometown-Favorite, dass sie aber nicht diesen immensen Druck dann auch noch hat, vor vollen Tribünen diese Erwartungen erfüllen zu müssen. Lehne ich mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster, Marcel?
Ich weiß nicht, ob die vollen Tribünen tatsächlich noch mehr Druck gemacht hätten auf Naomi Osaka als ohnehin schon. Da ist allerdings, fällt es mir auch schwer, mir vorzustellen, was es dort wirklich dann für eine Stimmung bei ihren Matches gegeben hätte, ja, wenn Zuschauer erlaubt gewesen wären. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ob sie dann unruhig wird, wenn dann der Japaner an sich, der ohnehin wahrscheinlich eher
ruhig
etwas
ist,
zurück agiert, nicht so sehr aus sich herauskommt. Das fällt mir gerade schwer, dann ein Gefühl für zu entwickeln. Jetzt kannst du es natürlich auch genau andersrum drehen und sagen, dir fehlt dann möglicherweise in den entscheidenden Momenten gerade dieser Heimvorteil, den du ansonsten eigentlich gerne gehabt hättest bei Olympischen Spielen und den du in deiner Karriere so in dieser Form nie wieder haben wirst. Also ich glaube eher, wenn man das so ein bisschen abwägen würde, dass es vielleicht ein kleiner Nachteil für sie ist, dass keine Fans da sind und dass sie eher jemand wäre, der davon hätte profitieren können. Dazu muss ich allerdings auch sagen, ich habe zu wenige Tennismatches mit Naomi Osaka bisher in Japan gesehen, genau genommen fast gar keine.
Sie hat, glaube ich, 2019 in Osaka gewonnen. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Da hat sie, oder war es 2018? Ich meine, ja, 2018 war es, glaube ich, wo sie dann nach den US Open nach Japan geflogen ist und in Osaka gewonnen hat.
Ja, also fehlt mir tatsächlich der.
Ja, das war nur
schwierig.
So, und wirklich die Rausschmeißerfrage jetzt. Ich lese gerade im SID Newsfeed, dass Paul Schalke Favorit ist auf den Titel und auf den Aufstieg in der zweiten Liga. Ich weiß, du bist Werder Bremen freundschaftlich zugetan. Paul, was macht das mit dir, so eine Aussage?
Ich bin sehr defensiv, was die Erwartungen für Werder angeht nächste Saison. Ich bin auch so gespannt, was da noch passiert bis zum Deadline Day. Ja. Weil jetzt habe ich mir mal angeschaut, wie sieht denn der Kader aus und wer ist denn da überhaupt gegangen? Also Gebre Selassie und Moisander haben den Verein verlassen.
Und Rashica, oder? Rashica ist auch gegangen.
Ja, natürlich. Ja. Rashica jetzt auch mal für ein bisschen Geld. Also es hat sich ja hingezogen wie Kaugummi jetzt. Ja. Am Ende sind es wahrscheinlich aus Werder-Sicht 10, 15 Millionen immer noch zu wenig. Die hätten das vor 2 Jahren eintüten müssen, Rashica. Aber genau, der ist weg. Und ansonsten sind aber noch ganz viele bekannte Namen, die letzte Saison Vorletzter geworden sind. Teile dieser Mannschaft sind eigentlich noch komplett zusammen. Und das ist natürlich, wenn das so bleiben sollte mit den Eggestein-Brüdern, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Faktor, dass der Jojo Eggestein zurückgekehrt ist. Der war ja richtig stark beim LASK.
Genau.
Und genau, ja, und das war vielleicht auch ein großer Fehler, dass der in der Rückrunde nicht im Werder-Kader war, denn der hätte vielleicht das ein oder andere entscheidende Tor dann geschossen, damit es mit dem Nichtabstieg klappt. Aber gut, sei es drum, jetzt also Eggestein-Brüder und ja, wenn dann so ein Füllkrug, wenn da viele Spieler verletzungsfrei bleiben, dann ist das ein Kader, der natürlich um den Aufstieg mitspielen kann und hoffentlich auch mitspielen wird. Aber ich sehe jetzt eigentlich irgendwie auch gefühlsmäßig, würde ich sagen, sehe ich Schalke und HSV vorne. Jetzt bin ich gespannt, was Marcel sagt.
Also ganz ehrlich, wir können es mal der Reihe nach durchgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Werder mit diesem Kader in die Saison geht, weil sie sich den überhaupt nicht leisten können. Also da müssen eigentlich noch 10 Leute gehen. Das habe ich, glaube ich, auch irgendwo gelesen, dass sie das nehmen müssen. Dann nehme ich die vorne raus. Bei Schalke ist es ein ähnliches Szenario. Die sehe ich auch überhaupt nicht vorne mitspielen. Man mag mir das gerne ab Spieltag 30 dann wieder um die Ohren werfen. Ich glaube, die werden wirklich überrascht sein, was da für ein Wind weht in der zweiten Liga. Und beim HSV habe ich auch etliche Fragezeichen. Gar nicht, ob jetzt dreimal Platz 4 irgendwie in Folge, sondern weil da jetzt auch zu Beginn schon wieder echt viele Verletzte sind und man noch gar nicht so recht weiß, wie die Mannschaft dann aussehen wird und sich dann durch die Saison tragen wird. Also ich finde die Ausgangsposition super spannend und glaube, dass es da oben auch die eine oder andere dicke Überraschung geben wird. Heidenheim hat für mich den Kader sehr gut zusammengehalten. Ich glaube, die können einige richtig, richtig ärgern. Und dann können wir uns freuen auf eine super spannende Saison. Aber für mich ist es gerade weder Schalke noch der HSV und noch Werder als absoluter Topfavorit.
Freitagabend geht's los, 20.30 Uhr, eben mit dem Spiel Schalke gegen den HSV. Dort sind es danach nur noch 6 Tage bis zur Big Show 519. Das war die Big Show 518. Hinten raus mit Marcel Meinert und mit Paul Häuser. Danke Paul, danke Marcello. Ja, wir hören uns wieder, vielleicht sogar mit einem Olympia Fast Daily.